Das Skifahren war mein Leben und meine Berufung. Das habe ich von klein auf gespürt. Das hat mich 24/7 beschäftigt und ich habe alles dem untergeordnet. Und dann auf einmal ist es vorbei. Und ich weiß nicht, okay, wie geht's denn jetzt weiter? Was mache ich jetzt noch aus meinem Leben? Aber da war eine Sache, die hat mich auch mein ganzes Leben begleitet und das ist übers Leben nachdenken.
Zeit zum Reden. Woman Balance. Der Podcast zum Magazin. Mit spannenden Gästen zu den Themen ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Inspirationen zum Hören und Leben.
Es gibt Momente, in denen jedes Zeitgefühl verschwindet und man ganz eins ist mit dem, was man gerade tut. Ich spreche heute mit der Doppelweltmeisterin Sportmental- und Business-Coachin Liz Görgel über die Magie des Flows, wie wir diesen besonderen Zustand erreichen können und was ihn verhindert. So ist es und gleich geht's los. Wir starten mit einem wunderbaren Gespräch, aus dem hoffentlich auch Sie sich viel an Motivation und Inspiration für jeden Tag herausholen können. Mit der großartigen Liz Görgel. Davor noch eine kurze Werbeunterbrechung. Sich im Alltag etwas Gutes tun, muss gar nicht kompliziert sein. Oft sind es die kleinen Dinge, die den Unterschied machen. Eine klare Routine, ein Moment an der frischen Luft oder auch ein Glas Gioia Pur. Das Besondere, die Gioia Pur Drinks bestehen wirklich nur aus drei Zutaten. Wasser, Hafer oder Mandel und einer Prise Salz. Kein Schnickschnack, keine Zusätze. Ein klares Produkt, das dem Körper nur das gibt, was er wirklich braucht. Dieser Fokus auf das Wesentliche erinnert auch daran, wie wichtig es ist, neben bewussten Entscheidungen für den Körper auch auf die eigenen seelischen Bedürfnisse zu achten. Achtsamkeit, Selbstfürsorge und innere Balance gehen Hand in Hand und schaffen ein gutes Bauchgefühl. Genau dafür steht Gioia Pur. Für Klarheit, Einfachheit und das Prinzip weniger ist mehr. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, zunächst einmal hoffe ich Ihnen, dass es Ihnen gut geht, wo auch immer uns Sie gerade hören. Mein Name ist Christine Pelzer-Scheroger, ich bin die Chefredakteurin von Woman Balance und sage vielen herzlichen Dank für das großartige Feedback zu unseren Episoden. Ich freue mich wirklich sehr, dass unsere Community stetig wächst und Sie unsere Gespräche als so bereichernd empfinden. Und ich bin mir ganz sicher, es wird Ihnen auch in dieser Folge so gehen. Ich habe eine wunderbare Gesprächspartnerin mit einem höchst spannenden Thema. Sie hat schon neben mir Platz genommen. Ganz herzlich willkommen, Liz Görgel.
Hallo, freut mich.
Liz, es ist gar nicht leicht, dich in wenigen Sätzen vorzustellen, da du mit deinen 44 Jahren schon so unglaublich viel erlebt und vor allem erreicht hast. Ich probiere es jetzt einmal so ein bisschen in Stichworten. Zunächst deine Erfolge in 15 Jahren Skiweltcup. Das ist zweimal WM-Gold, einmal WM-Bronze, zweimal Olympia-Bronze, 7 Weltcupsiege und 42 Podestplätze. Stimmt das?
Ja.
Unglaublich. Und du hast ja dann nach Ende deiner Skikarriere noch eine neue Karriere gestartet, nämlich im Showbiz als Sängerin. Und du kannst nicht nur singen, sondern auch tanzen. Hast 2019 den Dancing Star Bewerb im ORF gewonnen sogar, nicht nur mitgemacht, sondern gewonnen. Und nebenbei, und das finde ich echt faszinierend, hast du so viele Ausbildungen gemacht. Das ist jetzt keine vollständige Aufzählung, aber du bist Skilehrerin, Konditionstrainerin, du hast eine Masterausbildung für Fitnessprävention und Trainingstherapie gemacht, eine Ausbildung zum Sportmental- und Businesscoach und eben noch einiges mehr. Und jetzt hast du eins draufgesetzt und dein erstes Buch geschrieben. Die Magie des Flows. Es erscheint heute am 16. Oktober 2025 im Campus Verlag. Und du hast einen Co-Autor geholt, Michael von Kunert. Wie ist es denn zu dieser Zusammenarbeit gekommen? Wer ist der Mann?
Ein sehr spannender, gescheiter Mann, wie ich finde, bei dem ich sämtliche Ausbildungen eben auch gemacht habe. Während Corona auch. Und von Rhetorikseminar, weil er wirklich ein sehr guter Speaker ist, bis hin eben zur Sportmentaltrainerausbildung, wo ein super Austausch stattgefunden hat. Ich bin ja selbst schon seit 20 Jahren mache ich Coaching, also konsumiere Coaching mit meinem Mentalcoach, der mich über die ganzen Jahre perfekt begleitet hat und dem ich sehr, sehr viel zu verdanken habe. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe dann noch die systemische Coaching-Ausbildung gemacht in Österreich über die AG und Sigmund Freud Uni. Da bin ich jetzt eben auch dabei, den Master zu schreiben, eben auch zu diesem Thema, zum Thema Flow. Und parallel habe ich dann noch die Business-Coach-Ausbildung auch bei Michael eben gemacht, weil das alles irgendwie super zusammenpasst. Und es war ganz korrekterweise so, weil wenn er diesen Podcast hört, dann muss ich das schon richtig stellen. Er hat mir eigentlich gefragt, vor über einem Jahr, Liz, lass uns ein Buch schreiben.
Ach, so ein Deutscher.
Und dann sage ich, naja, über was?
Dann hat er doch verstanden.
Er versteht mich gut, weil er hat mir erklärt, er ist mit Austropop aufgewachsen, es hat ihn durch seine Jugend getragen. Er liebt Ambros und Co.
Ach, schau, wirklich, er ist mir ja gleich sympathisch.
Ja, wirklich, sympathischer Bursche. Michael, an dieser Stelle, hallo.
Er hört uns sicher.
Auch eine Sportskanone, hat Bundesliga Landhockey gespielt, seine ganze Jugend, also wirklich seine ganze Zeit auch als Student etc. und jetzt auch noch Masters, also ist immer noch topfit. Und na, aber er sagt, komm, lass uns ein Buch schreiben, und ich sage dann über was und sage, ja, da fällt uns schon was ein. Und dann haben wir uns zusammengesetzt im August letzten Jahres und das Konzept eigentlich am guten Tag gehabt. Und das eine hat dann zum anderen geführt. Und ganz ehrlich, das Entstehen dieses Buches war retrospektiv auch Flow. Von Anfang an. Es war unglaublich. Ich habe ja schon auch den Anspruch und auch der Michael, dass wir Dinge machen, Dinge in die Welt bringen, die uns im tiefsten Herzen berühren und beschäftigen und wo wir selber glauben, das macht dann Sinn. Und offensichtlich war das Thema genau so dran. Mhm. Und ich bin wirklich sehr, sehr auch nicht nur happy, sondern gerührt, dass das Baby jetzt auf die Welt kommt.
Wir tauchen in das Thema ganz tief ein. Vielleicht nur einmal auch der Vollständigkeit halber, den Begriff hast natürlich nicht du erfunden und auch nicht der Michael, sondern der geht ja zurück auf den ungarisch-amerikanischen Psychologen. Ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus. Michai das ist so schwer, ich probiere es noch einmal. Michai Csikszentmihalyi.
Ja, genau.
Ich
glaube, so stimmt.
So stimmt. Ich habe nämlich extra zur Vorbereitung auf den Podcast, wir haben ja vorher davon gesprochen, mir das auf YouTube angehört, weil das wirklich schwierig auszusprechen ist, der Name. Ist auf alle Fälle ein ungarisch-amerikanischer Psychologe und der hat den Begriff ja schon in den 1970er Jahren geprägt. Und der hat so diesen Flow als eine optimale Erfahrung beschrieben, einen Zustand völliger Vertiefung, in dem so quasi die Fähigkeit und Herausforderung im perfekten Gleichgewicht stehen. Also man fühlt sich nicht nur produktiv, sondern auch irgendwie erfüllt. Jetzt finde ich das total spannend, so diese Balance zwischen einerseits, also glaube ich, wenn ich es so sage, ist eine Aufgabe zu leicht, dann langweilt man sich schnell. Ist es zu schwer, dann entsteht Stress und der Flow liegt irgendwo dazwischen. Würdest du das auch so sagen? Oder was ist Flow für dich?
Ja, also genau um das geht es ja im Buch. Mhm. Wir haben das von verschiedensten Seiten beleuchtet, das Thema. Nicht zuletzt deshalb, der Einstieg ins Buch ist vor allem mein eigenes Flow-Erleben. Weil es war tatsächlich so, dass ich immer in Garmisch, wie ich Doppelweltmeisterin geworden bin, also sprich dann bei der Spezialabfahrt, von außen zugeschaut habe. Also ich bin gefahren worden, ich bin nicht selbst gefahren. Es war von der Wahrnehmung so, dass ich wie eine Marionette geführt worden bin.
Und du hast da zugeschaut selbst, oder was?
Nein, es war so, dass mein Hirn war schneller als mein Körper. Das heißt, ich war nie in einem Stress. Ich war der Situation total gewachsen. Ich war hochpräzise, punktgenau. Ich habe jede Passage perfekt erwischt. War ja dann im Ziel auf fast eine Sekunde vorne. Und ich habe total loslassen.
Mhm.
Und das war, ich habe mit einigen Experten darüber gesprochen, unter anderem auch mit dem Dr. Hufnagel, der auch einen wunderbaren Beitrag in diesem Buch geleistet hat, ein tolles Interview. Er hat mir in 36 Minuten Sprechzeit so viele Perlen gegeben, die alle da drinnen sind in dem Buch. Und der zum Beispiel sagt, es passiert, wenn alle Areale im Gehirn gleichzeitig synchron geschalten sind. das passiert, wenn die Gedanken nicht überhand nehmen, sondern die Gedanken, wenn man sich loslöst von den Gedanken, wenn man total im Hier und Jetzt in der Präsenz ist, wenn man sein Handwerkzeug zu 100% beherrscht, Meister seines Fachs ist, deshalb auch üben. Mhm. Und Spitzensportler streben ja genau den Zustand an, wo es leicht geht. Und ich habe dazu ganz viele spannende Persönlichkeiten aus dem Sport, aber nicht nur aus dem Sport, interviewt. Markus Wassmeier, Maria Höfel-Riesch, Ibiza Kostelic, Tina Maase, Vicky Rebensburg, Renate Götschel und auch den Reinhold Bilgeri. Und die alle haben mir eine Flow-Geschichte erzählt, wie das für sie war. Und mich hat einfach interessiert, weil mir sowas Arges passiert ist, ob denen das auch passiert ist oder wie das für sie war. Die Dr. Katharina Pommer beispielsweise, Psychologin und Kinderpsychologin und Kommunikationsexpertin, die auch schon sämtliche Bücher geschrieben hat, die hat zum Beispiel gesagt, das war wahrscheinlich sogar noch mehr als ein Flow. Außerkörperliche Erfahrung.
Ich wollte gerade sagen, weil ich kenne Flow auch. Das ist, manchmal habe ich das, wenn ich schreibe, also ich merke es immer daran, dass ich die Zeit komplett vergesse und dass dann nachher was Gutes dabei rauskommt. Mhm. Und dass es Freude irgendwie macht. Ja. Mhm. Aber ich möchte noch ganz kurz bei deinem Erlebnis bleiben, weil ich finde, das ist fast ein bisschen spooky, ja, wie du das beschreibst. Und ich habe dein Buch, wie gesagt, ich habe es nicht genau durchgelesen, aber doch so immer wieder reingeschmökert, weil ich es wirklich auch sehr spannend finde. Und da ist mir etwas aufgefallen, bezieht sich das auf dieses Erlebnis, da hast du vorher mit einem Mentaltrainer gearbeitet, mhm, und der hat da so, für mich war das wirklich arg irgendwie, der hat da ein Mantra gegeben, dass du jeden Morgen sagen solltest, so quasi, ich bin nichts, ich bin ein einfacher Mensch, ich bin gar nichts. Hat das mit dem zu tun gehabt, bin ich da jetzt auf der richtigen Fährte?
Du bist total auf der richtigen Fährte.
Weil das habe ich, was mich daran so fasziniert hat, ich meine, normal sagt man ja, wenn du musst sagen, ich bin die Größte, ich bin die Schnellste, ich werde es meistern. Und das sind ja, ist dieses, ich bin nichts, ich bin ein einfacher Mensch, ich bin gar nichts. Ich meine, da machst du dich ja so klein. Und das solltest du dir, ich glaube, du musstest dir sogar am Boden legen und dir das jeden Tag vorsagen.
Na, müssen habe ich nicht. Das war schon eine freie Entscheidung.
Aber wie kann man sich das erklären, dass das dann, dass das sowas dann zum Sieg führt oder zu diesem Flow-Erlebnis?
Das ist eben genau der Punkt, um den es in diesem Buch geht. Und genau diesen Punkt behandle ich ja. Es geht darum, sich loszulösen vom Ego und ins totale Hier und Jetzt und ins Sein zu kommen und in sein wirkliches Potenzial, was losgelöst ist vom Ego. Das heißt, das Ego blockiert uns an und für sich, um in den totalen Flow zu kommen. Das Ego braucht immer irgendwas, wo sie sich anhalten kann, wo sie sich irgendwas eben vorsagen kann. Also in dem Fall war das kein Mantra, sondern es war eine Übung, die ich 3 Wochen davor schon begonnen habe. Zusätzlich zu meinen Meditationen, die ich seit über 20 Jahren mache, wo es einfach nur darum geht, sich ins Hier und Jetzt zuerst zu atmen und dann einfach da zu sein. Vermittle ja immer bei meinen Vorträgen. Aber bei der speziellen Übung, und darüber schreibt beispielsweise auch der Joe Dispenza oder der Eckhart Tolle,
geht's da. Jetzt machst du Türen auf, Liz.
Genau.
Oh, meine Gurus sind das.
Ja, also es ist wirklich, die Wahrheit ist immer dieselbe oder der Punkt ist immer dasselbe, um was es wirklich geht. Es geht hier darum, sich total leer zu machen. Für mich, ich beschreibe das ja genau im Buch, ich habe mich wirklich am Boden hinlegen müssen. Es funktioniert bei mir auch nicht, wenn ich sitze oder wenn, also es geht schon, wenn ich sitze auch, aber nicht in dieser Intensität. Aber speziell für diese Übung oder für diese Phase damals war das Thema, sich hinzulegen, das zu sagen, ich bin nichts, ich bin ein ganz einfacher Mensch, ich bin gar nichts. Und genau durch das sind die ganzen Erwartungen, die ganzen Prägungen, die ganzen Dinge, Sorgen, die vielleicht auch Stress machen, abgeflossen.
Du hast Druck losgelassen dadurch, oder?
Ich bin frei geworden.
Weil ich stelle mir ja gerade diesen Erfolgsdruck enorm vor. Ne? Gerade im Spitzensport muss ja das ein Wahnsinn sein, wo du weißt eigentlich, du musst liefern und du hast die Bestzeiten vor Augen und weißt, in dem Rennen oder in der Zeit, jetzt kommt es auf alles an.
Ja, und vor allem, es geht darum, ich kann mich nur selber schlagen. Es ist alles angerichtet. Ich habe die Befähigung, das zu meistern und das zu schaffen. Gleichzeitig darf mir aber mein Kopf nicht in die Quere kommen, weil der ist ja unser größter Feind.
Und hat dann dir dieses Mantra, sagst du nicht, du sagst diese
Übung,
Sätze, diese
Übung,
genau.
Ja.
Glaubst du, dass die wesentlich dazu beigetragen hat und praktizierst du die jetzt auch immer noch, wenn du was erreichen willst?
Ja, also ich glaube, das war entscheidend, dass ich das gemacht habe. Warum? Weil es mich in einen Zustand des totalen Friedens gebracht hat und total mit mir eins sein, in meiner Tiefe.
Du löscht das Ego komplett damit.
Das ist weg gewesen, es war gestorben zu dem Zeitpunkt. Es kommt natürlich dann immer wieder, das kennen wir alle, mehr oder weniger, je nachdem, wie man halt auch von klein auf geprägt ist und welche Strategien man sich zurechtgelegt hat, um auch zu überleben, gesehen zu werden, Liebe zu bekommen etc. Haben wir ja alle unsere Geschichte. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Also ich schreibe ein bisschen drüber im Buch, aber jetzt nochmal zurück. Also es ist wirklich so gewesen, dass ich durch diese Übung in einen so einen wundervollen Zustand des Seins gekommen bin und so in mir drin, in meiner Tiefen, in meinem tiefsten Inneren, in meinem Frieden, dass ich nur darauf geachtet habe, da zu bleiben.
Wie lange hast du das gemacht?
Nur in der Früh, ein paar Minuten, und aber immer wieder über den Tag verteilt.
Weil du bist am Bauch oder am Rücken gelegen?
Am Rücken gelegen. Und es geht ja dann auch darum, wenn man dann wieder im Tun ist, im Alltag oder in den Aufgaben. Man ist ja so schnell wieder im Kopf oder im Funktionieren oder dieses oder jenes. Für mich war halt gerade bei der WM wichtig, weil da geht es wirklich um das, you gotta perform. Jetzt geht's drum. Alles ist dem Ziel untergeordnet. Der ganze Tagesablauf ist genau abgestimmt. Man merkt ja die Spannung, die in der Luft liegt. Es sind ganz viele Menschen, Journalisten, Zuschauer, die Serviceleute, das Team, die Trainer, die Physios. Alle haben eine riesen Spannung und Erwartungshaltung. Weil jeder will der Beste sein. Und da bei sich zu bleiben, seine Hausaufgaben zu machen, hat das Sven Hannawald schon gesagt, mach dein Zeug. Wirklich in der eigenen Energie zu sein, bei sich zu sein, ist der Schlüssel.
Und würdest du meinen, das hilft jetzt nicht nur im Spitzensport, sondern
es hilft überall.
Genau, also eigentlich in jedem Job, wahrscheinlich genauso privat, es hilft immer. Ja?
Genau, und dann geht es darum, wo kann ich auch dann in weiterer Folge ein Umfeld sich zu schaffen und zu kreieren, wo ich mir leichter tue, ich selbst sein zu können, in meine Tiefe gehen zu können. Und das ist ja ein bisschen suspekt für viele Menschen. Also bei mir war es in Garmisch dann schon so, ich habe darauf geachtet, dass ich ganz unauffällige Kleidung sogar anziehe, damit ich auch nicht irgendwie auffalle und von mir wegkomme. Ich wollte mich mit den Dingen gar nicht beschäftigen. Jetzt gibt es natürlich Menschen, die haben, muss ich schon sagen, ich bin eine Denkerin, ich denke viel nach. Das heißt, ich brauche umso mehr Tools, um mich da immer wieder in meine Mitte zu bringen. Andere Menschen, die denken über manche Sachen gar nicht nach, das berührt die nicht.
Dann ist die
das,
tun sie dann leichter, oder?
Tun sie sicher leichter, ja, glaube ich schon. Aber es ist ja egal, wenn man weiß, wie man sich helfen kann.
Genau. Darf ich einmal noch auf dieses Rennen zurückkommen? Ja. Weil man sagt ja immer so, beim Flow vergisst man die Zeit. Aber wie ist das dann bei einem Wettkampf möglich, wo es die ganze Zeit quasi um Sekunden, um Millisekunden geht, die Zeit zu vergessen? Wie schafft man das?
Ja, ich wurde da durchgetragen. Ich war total im Hier und Jetzt. Ich glaube, ich habe sogar die Zeit gedehnt. Also ich habe nie einen Stress gehabt.
Hat es sich für die länger angefühlt, weil du gesagt hast, Zeit gedehnt?
Nein, ich habe...
Du warst außerhalb eines Zeit...
Ich war da außerhalb und das Thema ist ja, es war kein Stress. Stress ist der Hämmer von, also Stress haut da alles zusammen, im ganzen Flow. Das heißt, ich habe mich der Situation gewachsen gefühlt. Ich wurde gefahren. Musiker beschreiben das ja, ich bin gespült worden. Also das kennen viele Personen, die im Flow sind, oder auch Schauspieler. Ich wurde gespielt. Das heißt, das passiert, glaube ich, dann, wenn das Ego, das Ich-Bewusstsein nicht mehr da ist und man total im Hier und Jetzt im Moment aufgeht.
Wie erklärt man sich dieses Phänomen wissenschaftlich? Was passiert da im Gehirn, wenn wir im Flow sind?
Ja, da müsste man jetzt ganz genau mit Dr. Hufnagel fragen, beziehungsweise das Buch genau lesen. Aber grundsätzlich, das Phänomen ist so, dass man in diesem optimalen Spannungsfeld ist, nicht überpowered ist, nicht unterpowered ist. Das kann man jetzt einmal, vor allem mit dem haben wir auch viel gearbeitet oder arbeiten wir Spitzensportler oder Sportler. Da geht es um diesen Vorstartzustand, wo du wirklich im optimalen Zustand bist, den du brauchst zum Performen. Und dann eben darum, und so habe ich es ja auch in Garmisch gemacht, ich habe mir ja, bevor ich zum Start gefahren bin, noch einmal eine eigene Hütte gesucht, wo ich mich hingelegt habe und die Übung nochmal gemacht habe, wo sonst niemand war. Also wo ich meine Ruhe gehabt habe. Und dann habe ich auch genau gestoppt die Zeit, wie lange ich brauche mit dem Sessellift drauf zum Start, dass ich keinen Stress habe. Habe meinen Song nochmal gehört. Ich habe mir ja, glaube ich, vor dem Super-G war das, genau bei der Eröffnung habe ich ja den Song gesungen, den offiziellen WM-Song. Das war ja ein bisschen crazy. Und habe dann am nächsten Tag das erste Mal Gold gewonnen. Und also da waren alles so Dinge, die dazu geführt haben, dass ich in diesen optimalen Zustand gekommen bin. Und wissenschaftlich, wie gesagt, auf den Punkt gebracht, es ist so, dass dann jedes Areal gleichzeitig im Hirn geschalten ist.
Aber das heißt, es gibt auch Fokus. Studien, wo dieser Flow-Zustand im Gehirn messbar ist. Man weiß es ja ein bisschen jetzt von der Meditation schon, da gibt es ja so neurowissenschaftliche Studien, die genau zeigen, dass sich das Gehirn durchs Meditieren verändert. Und diese Veränderungen sind in einem Flow-Zustand auch messbar, nehme ich an.
Das muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich jetzt nicht. Also ich habe da nicht dazu jetzt noch nichts genau gelesen. Das wir jetzt dann machen, wenn ich meine Masterarbeit schreibe. Aber ich habe jetzt einmal das Interview mit Bernd gemacht, der mir ganz klar erklärt hat, das ist wie eine Taschenlampe. Also der hat es eigentlich... Der hat sogar das hervorgehoben, dass das beim Skifahren extrem krass ist, dass mir das passiert ist, weil unser Gehirn oder der Mensch an und für sich nicht gemacht ist für km/h jenseits der 20. Mhm. Also mehr als 20 km/h ist für unser Gehirn eigentlich total schwer und eine Riesenrechenleistung, je schneller man sich bewegt. Da muss man sich vorstellen, hat er mir erklärt, wie eine Taschenlampe, die da irgendwie durchzieht und du bist, und ich habe punktgenau eben die Kurven geschafft und je nachdem, wo das Auge hinschaut, wenn es ist ein bisschen anders, die Augenposition ist, ist man schon einen Meter, durch die Geschwindigkeit schon einen Meter neben der Linie.
Und hast du währenddessen das Gefühl gehabt, boah, ich bin gut unterwegs oder irgendeine Art von Einschätzung oder boah, das gewinne ich, oder war sowas komplett ausgeblendet?
Ich habe nur gespürt, bitte weitermachen, nicht aufhören.
Aber du hast es genossen, oder?
Total, ich habe es genossen. Es war unfassbar. Es war, ich sage es jetzt, für mich, also ich weiß nicht, ob es Gott gibt, aber für mich war es eine göttliche Erfahrung.
Mhm. Gut, das hat dann wahrscheinlich mit Flow, das geht darüber hinaus. Aber was ich bei dir spannend finde, weil du das Skifahren, Singen, Tanzen, das sind ja alles eigentlich Aktivitäten, wo man relativ leicht in leicht unter Anführungszeichen, aber wo man in den Flow kommt, wo man so das rundum oder die Welt außen vergisst. Und bei welcher von diesen Aktivitäten schaffst du das am ehesten?
Ich habe mittlerweile wirklich die Methode, und deshalb habe ich vorher gesagt, ich schaffe es auch im Sitzen. Also ich mache meine Grundmeditation, meine Grundzentrierungsübung immer, bevor es um was geht.
Was egal, genau machst du?
Egal, ob vor Dancing Stars beim Finale oder wurscht vor den Live-Shows oder bevor ich auf die Bühne gehe beim Konzert, wenn ich mit der Band spiele oder beim Vortrag, wenn ich einen Vortrag halte. Dass ich mir eben hinsetze, in mich gehe und mir das schon auch vorsage, ich bin nichts, ich bin ja ganz.
Ja, das musst du ja noch.
Und ich komme dann in eine totale Ruhe, in einen Frieden, in ein, es ist gut, so wie es jetzt ist. Ich bin jetzt genau da am richtigen Platz, wo ich sein möchte. Und ich bin dankbar. Und das nimmt total viel Stress zusätzlich. Und lässt mich dann auch total in die Präsenz kommen, im Hirn, ins Hier und Jetzt und einfach zu wirken mit allem, was ich habe.
Mhm. Kann jeder und jede in den Flow kommen oder glaubst du, es gibt Menschen, die das vielleicht besser schaffen als andere? Ist das irgendwie genetisch oder durch die Persönlichkeit bedingt oder glaubst du, dass das jeder Mensch gleich gut schafft?
Gleich gut schaffen wird es nicht jeder, aber angelegt ist es, glaube ich, schon bei jedem. Und ich glaube, Kinder zum Beispiel, wenn sie sicher aufwachsen, wenn ihre Bedürfnisse gesehen werden, wenn sie sich gut, frei entwickeln können, sind in einem Dauerflow.
So lustig, dass du das sagst. Wir waren gestern an der Donau und ich habe da so ein kleines Mädchen beobachtet. Das war so schön. Die hat wirklich, ja, stundenlang wahrscheinlich nicht, aber irrsinnig lang und ausdauernd einfach mit Steinen gespielt und du hast gemerkt, die vergisst gerade rund um alles. Das hast du so richtig gesehen, dass die jetzt nur bei ihrem Stein da ist. Ja. Und du meinst, das ist schon was man bei Kindern auch irgendwie vielleicht sogar fördern kann? Oder was sollte man als Eltern tun oder nicht tun?
Ich glaube, das wäre das Wichtigste, dass man Kinder sein lässt. Ja. Ich glaube, dass wir, wenn es dann in der Schule losgeht oder vielleicht schon im Kindergarten mit unseren ganzen Regeln, die sich die Erwachsenen einbilden, wie man nicht zu leben hat und was man nicht alles im Leben machen muss und wie man nicht zu funktionieren hat, da geht es dann los, dass wir genau kontraproduktiv gegen unsere Natur arbeiten. Ich behaupte sogar, dass Flow an und für sich unsere Natur ist. Mhm. Wir nur ganz viel machen, damit der nicht passiert.
Mhm. Du sagst, Flow ist unsere Natur. Glaubst du, dass er sowas ist wie der Schlüssel zum glücklichen Leben?
Ja.
Ja.
Ich glaube, dass Flow bei jedem angelegt ist und dass es genau deshalb halt darum geht, sich auch dem Thema hinzuwenden, das zu erforschen und dabei zu erkennen, wo stehe ich mir selber überall im Weg, wie gehe ich denn mit Widerständen um, warum sind Widerstände da, also da fängt dann die Selbstreflexion an, das sich selbst erkennen, Zwiebelschale um Zwiebelschale und dann immer mehr sich auf die Reise zu machen, was, wer bin ich denn im tiefsten Inneren? Und wenn ich mit dem Weg eben hingib, dann habe ich ja die Chance, wirklich in mir einen Frieden zu finden und daraus vielleicht dann auch glücklich zu werden. Aber der Anspruch, wir wollen glücklich sein, ist halt auch ein bisschen oberflächlich. Weil es ist nicht immer alles super.
Mhm.
Der Anspruch aber, ich möchte mit mir im Frieden sein, egal was im Außen passiert, das ist spannend.
Aber das ist noch nicht ganz der Flow, von dem
wir aber das reden. Ist die Basis.
Das ist die Basis, okay.
Und dann, und das ist jetzt der Punkt, der Flow per se, wenn es dann wirklich passiert, ist ein Geschenk.
Du meinst, das kann man nicht planen?
Nein. Das passiert da. Und dann, also was mir in Garmisch passiert ist, ich bin durchs Zug gefahren und ich war so dankbar, ich war so berührt, ich war so, es war unfassbar. Es war nur das reinste Geschenk und das Gegenteil von dem, boah, bin ich super.
Mhm.
Also das war genau das Gegenteil. Und das ist spannend.
Das ist wirklich spannend. Und trotzdem ist
die totale Fülle.
Ja, aber was wäre gewesen, wenn du nicht gewonnen hättest? Hättest du dann das Flow-Erlebnis im Nachhinein genauso bewertet? Oder ist es schon wichtig, dass es auch irgendwo an Erfolg geknüpft ist?
Ich glaube, das hängt einfach zusammen.
Es führt dazu, ne?
Ja, es war wirklich das Entfalten meines Potenzials. Alles, was in mir drinnen war, zu diesem Zeitpunkt X, in diesem Flow, das war's.
Wir haben jetzt schon, du hast selbst die Meditation angesprochen, du meditierst, glaube ich, seit 20 Jahren, hast du gesagt, ja, und da trainiert man ja oder übt man ja auch dieses Aufmerksamsein, das im Jetzt sein. Aber was würdest du sagen, was ist der Unterschied zwischen Flow und einfach nur aufmerksam und konzentriert sein? Weil wenn ich eine Arbeit vor mir habe, die ich aufmerksam erledige, heißt das noch nicht, dass ich im Flow bin, oder?
Ja, ich glaube, das ist dann, wenn es dann leichter wird, wenn man dann merkt, boah, wie du sagst, jetzt vergiss ich die Zeit. Zum Beispiel beim Schreiben des Buches, ich bin wirklich mehrere Tage, ich habe mich dann in Spanien verschanzt, habe mein Handy ausgeschaltet und habe jeden Tag 10 Stunden geschrieben. Und also ich war total drinnen und habe gar nicht gemerkt, dass ich jetzt da schon wieder stundenlang gesessen bin. Und dann, wenn ich aber gemerkt habe, oh, jetzt bin ich müde, und jetzt habe ich dann doch, es passiert dann schon doch, dass man, eigentlich sagt man ja, man vergisst auch das Hunger- und Durstgefühl. Und ich habe dann gemerkt, okay, jetzt hakt es ein bisschen gut. Also ich bin raus aus dem sozusagen Flow. Jetzt mache ich eine Pause, habe mich bewegt, bin kurz spazieren gegangen, frische Luft geschnappt. Und dann, wenn ich gespürt habe, ah, jetzt habe ich wieder aufgetankt, dann bin ich wieder hingesetzt und habe wieder stundenlang schreiben können.
Das heißt, du warst da auch im Flow.
Deshalb sage ich ja, also das Buch war ja auch von vorn bis hinten. Oder auch, wie ich das Vorwort geschrieben habe, das war auch, ich meine, du brauchst, Künstler kennen das, oder? Wie ist das, wenn die, oder es wäre doch schön, wenn dich die Muse küsst, wenn dann wirklich was entsteht, was, und das kann man nicht erzwingen.
Ja, das ist,
aber genau, Schriftsteller kennen das sicher.
Entschuldige, du schreibst ja, glaube ich, auch deine Lieder selber, oder? Die textest auch selber und komponierst selber, oder hab ich das mal irgendwo gelesen, oder stimmt das nicht ganz?
Es stimmt zum Teil. Ja. Also ich komponieren, also ich habe das eine oder andere Lied auf meinem Album selbst geschrieben. Aus einer tiefen Emotion heraus ist da ein echter Kanal aufgegangen, wo ich zum Schreiben angefangen habe und dann wirklich über 10 Gedichte geschrieben habe. Daraus sind eben dann in Summe auf dem Album selbst 4 Songs entstanden. Und bei diesen Songs waren auch die eine oder andere Melodie dabei, die ich selber auch gemacht habe. Ich kann aber kein Instrument, das heißt, ich habe mich dann mit tollen Musikern zusammengetan und dann haben wir das gemeinsam entwickelt.
Mhm. Na, weil ich finde das schon spannend, du kannst das bei sportlichen Erfolgen abrufen, wenn du dein Buch schreibst, wenn du eben komponierst oder Lieder schreibst. Und es gibt ja bei dir sicher auch Tage, wo es dir leichter fällt und wo es dir schwerer fällt. Was hilft dir dann dran zu bleiben? Weil ich glaube, es träumen vielleicht viele davon, ah, ich schreibe jetzt auch ein Buch oder ich mache irgendein Projekt zu Ende. Und viele bleiben dann aber nicht dran, vielleicht weil sie eben nicht in diesen Flow kommen. Was wäre da ein Tipp von dir, dass man sagt, okay, da bleibe ich dran, das ziehe ich durch?
Nein, die Erwartungshaltung, in einen Flow zu kommen, ist, glaube ich, schon mal ein Problem. Man macht es ja nicht. Man macht es ja nicht wegen einem Flow, sondern man macht es wegen einer Sache.
Das wäre die nächste Frage gewesen. Also braucht man ein klares Ziel für einen Flow? Eigentlich schon, oder?
Ja, das braucht man. Mhm. Und also wenn man zurückgeht nochmal auf Basis von, wie heißt er denn, der Wunderbare?
Der Psychologe?
Ja, wir wissen. Punkt. Den haben wir natürlich auch im Buch ganz klar drinnen. Das Spannungsfeld zwischen Anforderungsprofil oder dem der Anforderung und der Herausforderung. Also, oder der Herausforderung, Anforderung und dem Eigenkönnen. Das ist ja spannend. Und da gibt es ganz klar Richtlinien. Wenn du da in der richtigen Dosierung bist, kommst du in diesen Flow-Kanal am ehesten. Das sind seine Beobachtungen und das hat er erforscht. Und das deckt sich mit vielen unterschiedlichen Aussagen im Buch von unterschiedlichsten Personen. Aber eben auch, und jetzt hoffe ich, dass ich die Brücke finde zu dem, was du vorhin gesagt hast, Flow, wie ich schon gesagt habe, kann erst entstehen, wenn man aussteigt aus dem Ego-Bewusstsein und aus diesem Mangelbewusstsein. Und dann sind wir da, wo du sagst, viele scheitern. Die Frage ist immer, warum mache ich was? Worum geht es wirklich? Was bedient diese Aktion, diese Handlung? Was möchte ich damit machen?
Muss ich mir die Frage vorher stellen?
Ich finde es nicht blöd. Also was ist die Grundmotivation? Und wenn ich einfach nicht anders kann, weil mein Herz ruft, weil es einfach ansteht, weil das ist, was ich in die Welt bringen möchte, dann ist das eine super Grundvoraussetzung, dass man dabei in Flow kommt, dass das Leben einem darin unterstützt und dass man dranbleibt. Mhm. Aber wenn es ego-motiviert ist, weil ich wichtig sein möchte, weil ich gut dastehen möchte, weil ich Aufmerksamkeit brauche, weil ich einen Schulterklopfer brauche, dann wird es problematisch. Und das wird auch, kann schon funktionieren, das wird anstrengend, das ist ein Kampf zum Teil, das schaffen dann aber auch viele Leute, die hartnäckig sind, kenne ich selbst, kenne ich zu gut, ich habe mir dreimal das Kreuzband gerissen, hat es auch Gründe gegeben, warum. Danach habe ich mir 16 Jahre nicht mehr weh dann. da war auch viel Erkenntnisweg dabei. Also ich kenne mein Ego auch sehr gut.
Ich würde sagen, also man hat bei dir ganz stark den Eindruck, du bist so auf einer richtigen Reise zu dir eigentlich. Ja,
und, ja schon und mein ganzes Leben.
Dein ganzes Leben, ja. Vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, also deine Mama war ja auch ein Skistar in den 60er Jahren.
Genau, die Traulhecher.
Die Traulhecher. Und dein Papa, glaube ich, ist Psychotherapeut.
Mhm, Psychologe.
Oder Psychologe.
Und Religionslehrer.
Echt, unterrichtet er an einer Schule? Oder
ja,
hat unterrichtet?
Nicht mehr,
ja,
hat unterrichtet, genau.
Und er ist Psychologe und coacht auch Menschen, nehme ich an, oder?
Ja, also jetzt, wie gesagt, nicht mehr, weil er schon im Ruhestand ist. Aber da war natürlich immer das Thema, was ist der Sinn des Lebens?
Weil ich wollte gerade sagen, also man merkt einfach, du beschäftigst dich schon sehr lange mit diesen Themen. Und das geht bei dir sicher aufs Elternhaus irgendwo auch zurück, nehme ich an.
Ja, ich glaube schon, ist eine Prägung. Da waren ja ganz spannende Bücher auch in der Bücherei von Papa.
Ja, und was denn leicht?
Naja, Siddhartha, klarerweise, der ja dann auch im Buch vorkommt, hat mich sehr geprägt und auch andere Bücher. Eckhart Tolle natürlich, den habe ich dann später mal gelesen, klar.
Dieses oder, im Jetztsein, oder? Das
genau,
ist,
jetzt.
Wir haben in diesem Podcast schon öfter über Eckhart Tolle gesprochen und auch über dieses Buch. Das liegt bei mir am Nachttisch und das Erstaunliche ist, es ist einfach so einfach letztlich und trotzdem so schwer und ich glaube, ich habe es schon 5, 6, 7 Mal gelesen und findet man immer wieder was Neues.
Ja, weil es ist ja logisch. Wir sind einfach in einer westlich geprägten Kultur. Das schaut ja, bei uns ist das jetzt so, das schaut ja zum Teil in Japan, China, die haben andere Prägungen, die haben einen anderen Zugang. Also es ist halt unser Thema. Wir sind in einer leistungsorientierten Gesellschaft. Ich kenne das zu gut, ich komme aus dem Leistungssport und das ist was irrsinnig ein cooler Weg ist. Mir hat das irrsinnig Spaß gemacht, die Tugenden, die ich da entwickeln habe können. Wenn es wirklich darum geht, die eigenen Grenzen nach oben zu schrauben, bist du permanent mit dir selbst konfrontiert und da lernst halt viel. Oder ich habe da viel gelernt. Und da war natürlich schon auch hilfreich, auch bei den ganzen Rückschlägen, wie beispielsweise bei meinen Verletzungen. Bei mir war es ja so, dass ich in jungen Jahren zwischen 10, ich muss eigentlich noch weiter vorne anfangen. Ich wollte mit 10 unbedingt Skifahrerin werden und habe die Aufnahmeprüfung für die Skihauptschule in Schladming gemacht und habe im Skifahren 4 bis 5 gehabt. Also ich war nicht gut. Und sie haben dann gesagt, naja, sie ist die Tochter von der Traudl Hecher, wie du gesagt hast, eine der erfolgreichsten Skirennläuferinnen in den 60er Jahren. Sie ist motorisch ganz geschickt, geben wir ihr eine Chance. Und ich habe die Chance ergriffen und ich war so dankbar, jetzt sind wir wieder beim Thema Dankbarkeit, dass ich in diese Schule gehen darf, dass meine Eltern mir das ermöglicht haben. Die haben erkannt, wie wichtig mir das ist. Auch mein Bruder ist schon in die Schule gegangen. Und dann habe ich eine Infrastruktur, ein Umfeld gehabt und die Möglichkeiten, mich entwickeln und entfalten zu können. Und ich habe alles aufgesaugt. Ich war total fleißig und nach 3 Monaten war ich an und für sich sportlich die Beste in der Klasse. Und dann habe ich 4 Jahre jedes Rennen gewonnen, wo ich an den Start gegangen bin. Und jeder hat gesagt, die ist ein Wunderkind. Und wenn die so weiterfährt, ist sie mit 15 im Weltcup. Sie darf sich nur nicht wehtun. Und dann habe ich mir mit 15 beim 6. Festrennen das erste Mal das Kreuzband gerissen. Und dann mit ein Jahr später mit 16 noch einmal. Und dann noch einmal mit 20. Und dann erst habe ich 16 Jahre keine Verletzung mehr gehabt, weil ich einiges umgestellt habe. Das heißt, ich weiß schon, wovon ich da rede.
Das heißt, alles du am glaubst du, dass deine Unfälle irgendwo kein Zufall waren?
Ich glaube, dass wir, wenn wir nicht auf unser Innerstes hören oder die Zeichen nicht richtig deuten oder im Widerstand mit gewissen Dingen sind oder uns zu sehr im Ego, im Verhirnen, Verkopfen, Versteifen, das Gefühl für uns selber ein bisschen verlieren, uns von uns wegbewegen, dass dann einfach ein Widerstand im Leben daherkommt. Sei es jetzt in Form von einer Krankheit, von einem Unfall und dass das an und für sich oder von einer Krise, dass das immer wieder nur eine Riesenchance ist, das weiß man ja, Krise ist Chance, sich selbst wieder näher zu kommen, weil das eigene Innere möchte nur, dass du glücklich bist und im Frieden. Nur wenn du das eigene Innere nicht hörst, wie soll denn das funktionieren? Es geht nicht.
du drückst das so dermaßen schön aus. Also besser kann man das überhaupt nicht formulieren. Das ist das, was ich mir irgendwo auch denke, aber ich könnte es jetzt nicht so zu Wort bringen, wie du das jetzt gerade formuliert hast. Das ist so stimmig und so schön und ich kann das nur total unterstreichen. Ich finde das wirklich, wirklich super. Du hast das Ego jetzt schon sehr oft angesprochen, ist ja ein großes Thema eben bei Eckhart Tolle. Und du sagst, das Ego ist einer der größten Flow-Killer eben. Was würdest denn du noch als Flow-Killer bezeichnen? Also welche Rolle zum Beispiel spielen digitale Geräte, die ständige Erreichbarkeit?
Unmöglich, Rufezeichen. Unmöglich. Da bin ich auch ein bisschen streng. Wir erwarten vom Leben, alle wollen wir glücklich sein und das wird uns in den sozialen Medien natürlich alles gezeigt. Die stillen Momente, die glücklichen Momente, die kannst du, also ich mache ja das auch, ich bin ja auch auf Social Media aktiv, weil es einfach zu meinem Job auch dazugehört. Mhm. Und weil ich aber auch dieses Medium nutzen möchte, um für mich aus meiner Sicht gute Dinge in die Welt zu bringen.
Zum Beispiel?
Beispielsweise das Bewusstsein für unsere wunderbare Erde, die unsere Lebensgrundlage bietet. Und ich kenne keine Spezies, die sie ihre eigene Lebensgrundlage zerstört.
Das heißt, du appellierst auf den sozialen Medien?
Ja, ich mache alle möglichen Dinge, aber ich bin dabei bei einigen Aktionen. Ich bin jetzt in diesem der Vienna Climate Run war gerade. Ich bin bei den Urwaldfreunden dabei, also das ist dem letzten Urwald, den es in Europa noch gibt, der total unberührt ist, in Dürnstein. Ich unterstütze viele Dinge zum Thema Klima, Natur, Umwelt, aber natürlich auch Menschen. Ich unterstütze auch die Schmetterlingskinder, egal, um das geht es jetzt nicht. Aber es geht darum, dass wir selbst unser Leben gestalten mit jeder Aktion, die wir setzen. Und wenn wir, je früher wir da drauf kommen, ich bin total in der Eigenmacht und ich bin Schöpfer meines Lebens, jeden Tag, mit jeder Entscheidung, die ich triff, dann wäre es doch cool, sich einmal bewusst zu werden, was für Mensch möchte ich sein, was möchte ich in die Welt bringen. Und mein Anspruch ist, ich bin auf der Suche oder ich möchte die beste Version von mir selbst werden.
Aber und dafür brauchst ist, die sozialen Medien.
Und meine Erfahrung ist, mein Ego macht mich nicht zur besten Version von mir, sondern das Ego braucht es, habe ich auch im Sport gebraucht, sonst wäre ich nicht so weit gekommen, ganz klar. Aber es ist immer, so wie überall, wurscht beim Essen, beim Trinken, es ist immer eine Frage des Maßes. Und in weiterer Folge möchte ich in die tiefe Fülle kommen in mir und in einen tiefen Frieden. Und wenn wir dann sagen, wir hätten gerne den Weltfrieden, ja, dann müssen wir bei uns selber anfangen. Wenn jeder Mensch sich um seinen eigenen Frieden kümmert, dann gibt es keinen Nährboden für Krieg.
Ich gebe dir hundertprozentig recht, ja.
Und zurück zu den sozialen
Medien. War is over if you want it, hat John Lennon schon gesagt.
Genau, das ist it's a decision.
Genau. Aber jetzt nochmal zurück, weil den Bogen
zum Social Media.
Genau, ja.
Und ich möchte halt dann auch Social Media nutzen. Erstens natürlich, ich rede natürlich über mein Buch, um einfach zu zeigen, okay, wer ist denn die Liz Girl? Was macht denn die? Und auch vielleicht Menschen, und ich habe, glaube ich, auch eine gute Fanbase noch von früher. Ich habe es auch damals, glaube ich, geschafft, Menschen zu erreichen und zu berühren mit meinen Leistungen im Sport. Vielleicht auch mit den Dingen, die ich in meinen Interviews gesagt habe. Und genau so mache ich das jetzt weiter. Und da sind halt jetzt die sozialen Medien omnipräsent, die sind einfach da. Das können wir jetzt auch nicht mehr komplett zurückdrehen. Es ist ja auch gut, dass wir Mittel und Wege haben, uns zu verbinden, aber uns auszutauschen.
Ja, sicher. Machst du auch Pausen auf Social Media? Sagst du einmal, was ich heute los ist, halt, schalte ich es nicht ein? Oder wie gehst du mit dem um?
Ganz ehrlich, ich bin ganz wenig selber proaktiv auf Social Media.
Du hast wen, der das für dich macht?
Ich mache meine Postings, die stimme ich immer ab mit jemandem, der mir hilft, genau. Danke, Lena, an dieser Stelle. Du machst es großartig.
Hört uns sicher auch.
und wir tauschen uns immer aus, okay, um was für einen Inhalt geht es heute. Und dann schaue ich so ein bisschen ich habe natürlich in meiner, wie sagt man denn da, Pinnwand oder wie sagt man, ich weiß es ja nicht einmal. Also ich, bei den Stories schaue ich dann halt natürlich, ah, was macht der, die Idee. Also so mein engstes Umfeld vielleicht oder was mich halt gerade interessiert. Es gibt auch einige Persönlichkeiten, die mich inspirieren auf Social Media. Ich höre mir gern auch immer wieder den Veit Lindau an.
Ah, ja, denn der war schon bei uns auch im Podcast.
Cool.
Ja, musst du anhören.
Ja, ich höre mir viel von ihm an, oder auch von anderen Dingen, auf anderen Persönlichkeiten. Dann habe ich, jetzt muss man ganz klar sagen, vor ein paar Wochen ist einer der Menschen und Leuchttürme, wie sagt man denn, Leuchttürme der Menschheit verstorben, nämlich der Robert Redford.
Ja, oh mein Gott, ja, da habe ich auch gepostet, ja, auf Facebook.
Ich kann mich erinnern, ich meine, ich bin wesentlich, also ich bin eigentlich zu jung, aber ich kann mich an ein paar Filme erinnern, die mich damals schon begeistert haben. Dieses unheimlich schöne Lächeln, diese Freude, diese Tiefe, diese Klarheit, diese Weisheit, was der Mensch in sich verbindet, der auch selbst davon spricht. Es ist eine Entscheidung, ob ich zum Objekt werde, und er ist auch da reingedrängt worden, klarerweise, ich meine, mit der Optik.
Absolut.
Das sage ich jetzt mal Sexsymbol überhaupt.
Ja, ja.
Und da bei sich zu bleiben. Und das hat er geschafft. Der ist nicht Sklave dieses Bildes oder dieser Position geworden, sondern er ist bei sich geblieben und hat aus sich heraus Entscheidungen getroffen, was für Filme mache ich, wie mache ich die Filme, hat dann dieses Sundance Festival gegründet für Künstler, die wirklich um der Kunst willen Dinge in die Welt bringen wollen. Und das ist spannend, weil der Mensch hat durch seine Haltung so eine starke Wirkung erzielt, die über seinen Tod hinausgeht. Mhm. Und jetzt wird es richtig nochmal klar in einer Welt, wo es so wenig von solchen Persönlichkeiten gibt.
Ja, jedes Wort wieder von dir unterstrichen. Lies, wir nähern uns zeitmäßig schon dem Ende. Ich möchte aber noch auf einen Aspekt zu sprechen kommen, der jetzt immer wieder so gefallen ist, und wo du gesagt hast, das unterstützt es, in den Flow zu kommen. Also das ist jetzt klar, das Ego möglichst ganz ausschalten können wir es natürlich nicht, aber möglichst, sagen wir so, sich nicht zu viel aufs Ego einlassen, wenn man das so sagen möchte. Und hilft dir da das Meditieren dabei? Und ich würde gern wissen, ganz kurz, wie so deine Meditationspraxis ausschaut. Weil ich glaube schon, dass das was ist, oder hast du selbst gesagt, dass das Flow-Erlebnisse fördert.
Ja.
Ja.
Ich habe 2007 bei einem Kondi-Kurs in Bad Radkersburg, weiß ich noch genau, eine 24-Stunden-Herzvariabilitätsmessung gemacht, damals. Und das,
ich erklär ganz kurz.
Da geht's darum, den Herzrhythmus zu messen. Und je variabler der ist, also je weniger im Gleichklang, desto vitaler ist man. Das kennt man von der Burnout-Prävention etc. Wir haben das gemacht, das ist wichtig für Sportler auch, um zu sehen, ob die im Übertraining sind, ob das passt mit der Trainingssteuerung. Gut, wir haben das gemacht. 24 Stunden habe ich diese Elektroden da an mir dran gehängt gehabt, beim Training, bei allem, außer beim Duschen, kurz runter, klar. Und dann ist das ausgewertet worden. Und dann hat derjenige, der die Auswertung gemacht hat, mich gefragt, du, was hast denn du um 6:30 in der Früh gemacht? Die 10 Minuten da, sage ich, wieso? Naja, also da hast du ja deinen Organismus, dein System, dein Körper komplett erholt, wie in der ärgsten REM-Phase im Schlaf. Dann sage ich, da habe ich meditiert.
Boah, spannend.
Das heißt, ich habe schwarz auf weiß, dass wenn man meditiert und reinkommt, den Körper komplett resettet und neu mit Energie aufladet und einfach komplett durch das, dass man in die Präsenz kommt, also das ganze System entlastet und entspannt. Und das ist noch ein ganz wichtiger Faktor, und das, da schließt sich vielleicht auch der Kreis zu Social Media. Stress ist einfach einer der größten Flow-Hämmer. Mhm. Und ganz egal, ob Stress über Social Media, über dieses Blaulicht der Bildschirme, EDV, weiß man auch zum Beispiel, vor dem Schlafen gehen, bitte 3 Stunden davor, kein Blaulicht.
Ja.
Da gibt's Brillen, die kann man sich aufsetzen, damit die Melatonin-Ausschüttung nicht gedämpft wird, weil sonst kommst du ja gar nicht in einen Tiefschlaf.
Genau. Aber ich möchte ganz kurz noch auf deine Praxis. Du meditierst jeden Tag, jetzt auch noch, oder wie schaut denn das aus und wie lang?
machst du das?
Ich mache es immer wieder dazwischen punktuell 5 Minuten oft nur.
Mhm, in der Früh aber gleich?
Ja, gleich in der Früh hinsetzen und kurz reinspüren.
Und einfach atmen und versuchen, an nichts zu denken.
Atmen, naja, das geht ja nicht, weil wir denken so viel, aber zumindest nicht bewusst an Gedanken hängen zu bleiben. Und selbst wenn, und wenn es dann beschäftigen, dann nehme ich mal einen Zettel, schreibe das kurz auf, damit es dann wieder weg, damit ich nicht drauf hängen bleibe. Also das kennen ja alle. Und nochmal, die Gedanken sind ja nichts Schlechtes. Ist ja wichtig, um den Alltag zu bewältigen. Wenn man eine neue Sportart lernen möchte oder einen Führerschein macht, zu verstehen, warum muss ich das und das machen. Aber sie sollten, und in weiterer Folge vielleicht auch noch, die ganzen Prägungen, die ganzen Erfahrungen, auf die wir beispielsweise vielleicht auch in unserer Kindheit zurückgreifen, die Strategien aus einer Emotion heraus, die nähern wiederum Gedanken und das einmal zu durchschauen, sich auf diese Reise zu machen und zu erkennen, okay, was ist jetzt alles wirklich ein Trigger, eine Strategie, irgendwas, was irgendwann vor langer Zeit einmal war und was mich immer wieder einholt und mir immer wieder das Leben schwer macht.
Und dabei,
darum geht es.
Und dabei hilft es Meditieren.
Dabei hilft es Meditieren, weil ich mir der Dinge bewusst werde und ich, ganz egal, wobei, ich glaube, wenn ich in einer Grundzentrierung bin, ich in eine andere Wahrnehmung komme und mir auch viele Fragen, die mir das Leben aufwirft oder die ich mir selber aufwirft, selbst beantworten kann und da wirklich in einer Ehrlichkeit zu mir selber komme.
Gib mir dann ein Beispiel.
Ein Beispiel. Also ich mache so, und das war immer so, auch beim Skifahren, wenn ich zum Beispiel meinen Kurs durchgeschaut habe, also Besichtigung, dann bin ich das dann immer durchgegangen. Und wenn ich dann gemerkt habe, bei einer gewissen Passage komme ich nicht durch, da habe ich kein Bild, da habe ich keinen Zugang, da habe ich eine Sollbruchstelle. Also da habe ich noch keine Strategie, wie ich das meister. Dann habe ich über die Meditation und auch über Visualisierung so lang an dem gearbeitet, dass ich in mir gespürt habe, okay, so geht es aus, so passt es jetzt, so fühlt es sich richtig an. Und dann war das kein Problem mehr beim Skifahren.
Das heißt, du hast eigentlich der Intuition gestärkt durchs Meditieren?
Vice versa. Natürlich, die Intuition arbeitet, braucht natürlich auch die Information von außen. Aber das war vielleicht jetzt gar nicht so ein gutes Beispiel. Das kann auch unser Studienchef gerne auch rausschneiden. Oder er schneidet jetzt das gerade raus, was ich gerade sage. Oder auch nicht.
Wir schneiden grundsätzlich nichts raus.
Ihr schneidet nichts raus? Oh Mann. Gut, dass du mir das jetzt sagst.
Es ist eh schon fast vorbei. Du hast das fast verstanden. Nein, das ist, auch nicht notwendig.
Was ich mache, ist schon, wenn ich mich hinsetze. Und ich glaube, übers Meditieren schafft man es dann auch, sich seiner Gedanken gewahr zu werden und seiner Emotionen gewahr zu werden. Und Emotionen, wir kennen das in der Werbung überall, ja, wir brauchen Emotionen. Emotionen, das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil Emotionen machen es natürlich, dass wir uns spüren.
Mhm.
Aber viel unproblematischer wird es, wenn die Emotion aus meinem tiefsten Inneren kommt, aus einer tiefsten Berührtheit. Wenn mein Herz berührt wird. Also es zieht sie überall.
Wie unterscheiden Sie da die Emotionen? Das verstehe ich nicht ganz, weil ich fühle ja jede Emotion.
Also, ich glaube, wenn sie extern getriggert ist, ist es was anderes. Also sprich über irgendein Bild oder so. Ja, das ist jetzt schwierig, da könnte man einen eigenen Podcast machen. Ich kann's nur übers Fühlen erklären. Es gibt einfach Dinge, wenn ich einen Song höre und ich bilde mir ein, der Mensch, der den interpretiert, ist gerade so bei sich, in sich, da singt jetzt die tiefste, reinste Seele, dann berührt mich das. Mhm. Das spüre ich und dann fange ich an.
Ich weiß, was du meinst. Und jetzt weiß ich, was meinst du meinst, wenn man berührt wird von was.
Genau. Tief im Innern berührt, was ein...
Weil die Emotionen fühle ich ja alle, wurscht ob Wut, Ärger oder auch die schönen wie Freude, die kommen für mich alle irgendwo aus dem Inneren. Ja,
aber
Du meinst, glaube ich, dieses Beseelte, für das vielleicht gar keinen Namen gibt. Ja.
Genau, das glaube ich ist es. Und das ist dann auch unproblematisch. Aber ich habe mal einen Spruch gehört, Emotions high, Intelligence low.
Heißt was?
Naja, wenn die Emotionen hoch sind, ist man meistens, trifft man oft unschlaue Entscheidungen. Das heißt, und da schließt sich der Kreis, wenn ich in die Meditation gehe, in meine Zentrierung und dann vielleicht auch das Ereignis, was mich in eine Emotion gebracht hat, noch einmal reflektiere, dann komme ich vielleicht drauf, warum hat mich das jetzt getriggert? Warum? Was ist da genau passiert? Was steckt da dahinter? Und dann werde ich schlauer.
Das heißt, die Selbstreflexion, über die wir am Anfang privat ein bisschen schon geplaudert haben, die bleibt uns nicht erspart und ist ganz, ganz wichtig eigentlich, wenn wir uns weiterentwickeln wollen.
Naja, und vor allem, es geht um eine gewisse Sache. Irgendwann ist der Punkt da, da sind wir kurz davor, dass wir sterben. Das wird uns alle einholen. Vor dem brauchen wir keine Angst haben, wenn wir unsere Arbeit machen. Wenn wir uns kennenlernen und wenn wir es schaffen, in einen Zustand zu kommen, wo wir dann in Dankbarkeit gehen können.
Das ist jetzt fast schon ein Schlusswort, aber ich habe eine Frage noch an dich, Liz, eine allerletzte. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe schon ewig keinen Flow mehr gespürt, welchen Rat würdest du dem geben?
Sport machen, sich spüren, Musik machen, Musik hören, sich mit dem Innersten beschäftigen, spazieren gehen, in den Wald gehen, weg aus dem Kopf und aus dem extern Orientierten, weil dort passiert das sicher nicht.
Liebe Liz Görgli, ich glaube, ich war jetzt bei diesem Gespräch mit dir mehrmals im Flow. Ich habe tatsächlich alles rundum so ein bisschen ausgeblendet, war total im Jetzt und habe den Austausch mit dir sehr genossen. Ich danke dir vielmals für deine spannenden Einblicke in ein faszinierendes Thema und für deine Zeit. Viel Erfolg mit deinem neuen Buch wünsche ich dir. Und Ihnen, liebe Hörerinnen, eine gute Zeit. Bis bald und auf Wiederhören.
Danke fürs Gespräch. Alles Gute auch allen Hörerinnen und Hörern.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Vielen Dank und auf Wiederhören.